Guten Morgen. Wir haben den ganzen Sommer schon über das Thema Abenteuer Jüngerschaft nachgedacht. Wir haben intensiv in die Bergpredigt reingeschaut und wir sind so langsam am Ende. Nächste Woche haben wir nochmal eine Predigt zu dem Thema, aber wir sind schon so im Endspurt. Das heißt, ihr seid jetzt alle Profis, was das Thema Jüngerschaft angeht. Oder so. Wir schauen mal. Und ich möchte euch gleich zu Anfang den Text vorlesen, der für heute dran ist. Ein sehr herausfordernder Text. Ihr habt ein bisschen davon schon gehört. Christian hat es schon vorgelesen. Ich lese aus Matthäus 6, Abvers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen in Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Besser? Okay. Aber den Text konntet ihr auch lesen, von daher habt ihr alles mitbekommen, hoffe ich. Es geht heute um Schafe, um Wölfe, um Bäume und um Früchte. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Landwirtschaftsexperte oder Viehwirtschaftsexperte, ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung, aber diese Bilder, finde ich, die sind so einfach, dass ich sie doch gut verstehe und ich glaube, ich kann euch ein bisschen was dazu sagen. Und immer wieder, wenn Jesus hat immer wieder diese Bilder gebraucht, also Schaf und Hirte, das kennen wir, aber auch mit Früchten, davon spricht er auch immer wieder, um ganz grundlegende Dinge zu erklären. Und diesmal geht es um Dinge, die das Ende unseres Lebens und das Ende unserer Zeit betreffen. Das war das Wort, betreffen. Also es geht um das, was am Ende dabei rauskommt, so haben wir diese Predigt genannt. Und Jesus warnt vor falschen Propheten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so an falsche Propheten denke, dann denke ich erstmal, das hat nicht so viel mit uns heute zu tun. Aber falsche Propheten oder Irrlehrer, das war ein Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht. Also schon im Alten Testament, die Propheten warnten immer wieder vor falschen Propheten. Es gab zur Zeit Jesu falsche Propheten. Gleich am Anfang der Gemeinde gibt es immer wieder das Problem, dass Irrlehre auftrat. Und so kommt das Thema in ganz vielen Briefen auch vor. Also Irrlehre und falsche Propheten, die nicht das sagen, was Gott eigentlich will, das war eine reale Gefahr. Genauso real wie ein Wolf eine Gefahr für ein Schaf ist. Und das Heimtückische ist ja an diesem Bild, der Wolf, der sieht nicht aus wie ein Wolf, sondern der ist gut verkleidet als Schaf, getarnt und diese Gefahr ist gar nicht so leicht zu erkennen. Aber der Schaden, wenn so ein Wolf in eine Herde gerät, der ist groß und der kann die ganze Herde zerreißen und zerstören. Und Jesus warnt mit diesem Bild vor falschen Propheten davor, dass wir auf Irrlehre reinfallen. Und ich habe noch mal so ein bisschen genauer angeschaut, was sind denn so Irrlehren, die so besonders häufig waren. Und letztendlich sind es so zwei große Arten von Lügen, die so falsche Propheten dem Volk Israel oder später der Gemeinde gesagt haben. Und ich möchte euch aus Jeremia ein Beispiel nennen. Da hat Jeremia nämlich genau solche falsche Propheten angeprangert und hat gesagt, der Herrscher der Welt sagt, hört nicht auf das, was die Propheten euch verkünden. Sie halten euch zum Narren. Sie sagen euch, was ihr Herz ihnen eingibt, nicht was sie aus meinem Mund gehört haben. Denen, die meine Warnung nicht ernst nehmen, wagen sie zu verkünden, der Herr sagt, es wird euch blenden gehen. Und selbst denen, die ihr eigensinniges und bösem Herz folgen, sagen sie, ihr habt nichts Schlimmes zu befürchten. Also die Irrlehrer oder die falschen Propheten, die Jeremia da anprangert, die haben nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Die haben Menschen nicht dazu aufgefordert, ihr Leben zu verändern, sondern haben gesagt, so wie ihr lebt, ist das okay. Und Jeremia hat ganz viel auch Gericht verkündet und diese falschen Propheten haben gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, euer Leben, das passt schon. Und die haben mit ihrem unangebrachten Optimismus und mit dem, dass sie Gottes Warnung verharmlost haben, letztendlich die Menschen ins Verderben geführt. Denn sie haben die Menschen mit ihren Sünden in falscher Sicherheit gewogen. Also sie haben ihnen gesagt, das, was ihr macht, ist alles in Ordnung, ihr könnt so bleiben, ihr braucht euch nicht zu verändern. Und ich weiß nicht, was für Gespräche ihr kennt, aber ich erlebe das immer wieder, dass Leute schon sagen, naja, so schlimm ist das, was ich tue, ja eigentlich nicht. Und ach, eigentlich Sünde, das kann man auch ein bisschen kleiner halten, so schlimm ist das gar nicht und Gott wird das schon nicht bestrafen. Und gerade in dem Zusammenhang in der Bergpredigt, da schreibt Jesus sagt kurz vorher das Bild mit den zwei Wegen und zeigt auf, es gibt einen guten Weg und es gibt einen schlechten Weg und man muss sich entscheiden und es gibt wirklich Verderben. Und irgendwie passt das so in unsere Zeit, dass das so, jeder Weg ist gut. Es ist alles okay und du kannst dich entscheiden und es gibt den Weg und das ist in Ordnung. Aber Jesus sagt ganz klar, es gibt falsche Propheten, die wollen euch sagen, ihr müsst euch gar nicht entscheiden. Es gibt falsche Propheten, die sagen, Sünde ist gar nicht so schlimm. Und Jesus geht ganz schön hart mit denen ins Gericht. Und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was soll ich denn euch jetzt erzählen? Das ist ein richtig krasses Bild, ne? Er vergleicht diese falschen Propheten im nächsten Bild dann mit Bäumen, die schlechte Früchte bringen. Und das ist ganz schön endgültig, weil die werden abgeholzt, die werden gefällt und ins Feuer geworfen. Also Jesus sagt, so schlimm ist das, wenn sie falsche Wahrheiten verkünden, die werden abgeholzt. Ein richtig krasses Bild. Und eine zweite Lüge, vor der Jesus warnt, ist die Lüge, die in falsche Religiosität führt. Und das gab es auch schon im Alten Testament, das zieht sich durch die ganze Geschichte und das gibt es auch heute, finde ich, immer wieder. Und ein Beispiel aus Amos, da sagt Gott durch Amos, ich hasse eure Feste und eure Feiern, kann ich nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Und dann sagt er kurz danach, warum? Weil das sind alles nur geheuchelte Aktionen, Religiosität, aber in Wirklichkeit unterdrückt ihr die Armen und in Wirklichkeit befolgt ihr nicht meinen Willen. Das Volk hat sich an die religiösen Vorschriften gehalten, sagt Amos, aber sie haben keine Gerechtigkeit geübt und nicht gefragt, was Gott eigentlich will. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Vers, ich bin auf der falschen Seite, dieses Herr, Herr, da habe ich immer gedacht, ja wieso, die beten Herr, Herr und dann tun die so krasse Sachen, ne? Die haben Dämonen ausgetrieben, die haben Wunder getan, prophetisch geredet, die haben eigentlich ja Dinge getan, die sind doch gut. Da denkt man doch, die waren voll in der Nachfolge und haben Nachfolge gelebt. Und dann sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Also ich weiß nicht, ich fand das immer irgendwie merkwürdig und habe gedacht, warum sagt Jesus das eigentlich? Und als ich mich so näher mit dem Text beschäftigt habe, habe ich gesehen, okay, die haben das gesagt. Die haben Herr, Herr gesagt, aber sie haben das nicht geglaubt. Denn letztendlich ist das nur so ein Lippenbekenntnis. Sie sagen Herr, Herr und das ist eine richtig starke Formulierung. Das ist nicht so, hey du da, sondern das ist ein richtig großes theologisches Bekenntnis. Du bist unser Herr. Aber sie haben das nur gesagt und sie haben ganz viele Dinge getan, von denen sie glaubten, damit werden sie gerettet. Denn hinterher sagen sie, haben wir nicht, und dann zählen sie ihre ganzen guten Taten auf. Aber sie haben sich nur darauf berufen, auf das, was sie selber getan haben. Und letztendlich haben sie in ihrer Religiosität sich auf ihre eigene Leistung und ihre eigenen Taten berufen. Und das ist schon irgendwie ein Thema, mit dem jeder Einzelne, glaube ich, immer wieder mal zu kämpfen hat. Ich zumindest muss das schon manchmal sagen, dass ich denke, jetzt habe ich das gerade nicht für Gott getan, sondern jetzt habe ich das gemacht, weil das dran war, weil das von mir erwartet wird, warum auch immer. Und ganz oft ist das, was wir tun, vielleicht gar nicht mit dem Hintergedanken, dass wir das für Jesus tun. Und das wird Ihnen vorgeworfen. Die Überschrift in meiner NGÜ ist Warnung vor Selbsttäuschung. Sie haben das sogar so gut gemacht, dass Sie sich selbst in die Irre geführt haben. Sie sind total überrascht, als Jesus sagt, ich kenne euch überhaupt nicht. Sie haben damit nicht gerechnet, weil sie gedacht haben, wir verlassen uns auf unsere guten Taten und auf das, was wir alles in Jesu Namen tun. Und das reicht. Das muss reichen. Aber wir wissen, dass nicht unsere guten Leistungen uns retten. Wir wissen, dass letztendlich nur das Kreuz uns rettet. Nur die Gnade ist es, die uns hilft. Und letztendlich können wir, wenn wir mal vor Jesus stehen, und diese Situation wird hier ja beschrieben, dann können wir nicht sagen, ich habe das und das und das und das und das Gutes getan, sondern wir können sagen, ey, Jesus hat alles Gute getan. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und hat alles getan, damit ich gerettet werden kann. Und so krass diese Szene auch ist, so gut ist es, dass wir sie haben und dass wir daraus sehen können, ey, es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht darum, dass wir das Evangelium als die gute Botschaft verstehen, nämlich als die Gnade, die wir erfahren dürfen und aus der wir leben dürfen. Und das Evangelium ist so dieser krasse Gegentrend zur Religiosität. Und letztendlich ist das auch so ein Thema, was sich durch die ganze Bergpredigt immer wieder zieht. Ne? Es geht nicht darum, dass wir gut beten, dass wir gut fasten, dass wir gut vor anderen dastehen. Ich hatte vor einigen Wochen das Thema Geben. Und es geht nicht darum, dass wir gut geben, sondern es geht darum, wie wir aus unserem Inneren heraus handeln. Und ob wir aus seiner Gnade leben und verstehen, dass das Kreuz wirklich ausreicht. Und Jesus warnt seine Jünger und warnt auch uns, dass wir uns vor falschen Propheten in Acht nehmen. Vor falschen Propheten, die diese Religiosität vielleicht fördern, oder vor falschen Propheten, die diese Lüge verkaufen. Ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Und er gibt ein gutes Prüfkriterium. Das haben wir eben auch schon gehört. Aussehen und Auftreten und Handeln, das kann alles noch so gut aussehen. Aber Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich bin jetzt nicht so gut mit Bäumen und Früchten, ehrlich gesagt. Ich kenne meistens die Bäume nicht. Aber ich habe einen Baum mitgebracht. Du darfst mal den Baum genau. Oh, ja, ihr dürft das nicht lesen. Da steht das, nämlich, was für ein Baum das ist. Wisst ihr, was für ein Baum das ist? Gut, ne? Ich habe die Frucht dazu mitgebracht, weil, also wenn man, ganz ehrlich, ich hätte niemals gewusst, dass das ein Mangobaum ist, aber ich habe es euch drunter geschrieben, das war sehr geschickt, muss ich zugeben. Ein Mangobaum. Ich hätte den nicht erkannt, ihr vielleicht schon, keine Ahnung. An der Frucht erkennt man, was für ein Baum das ist. Und es gibt so viele Bäume, da habe ich keine Ahnung, was das ist. Und ich glaube schon, dass das ein total starkes Bild eigentlich ist. Ne? Dieses, ist ein Baum gut, dann bringt er gute Frucht. Ist ein Baum schlecht, bringt er schlechte Frucht. Ich kenne das von meinen Eltern, die hatten immer einen Kirschbaum im Garten, bis der irgendwann mal keine Kirschen mehr brachte. Und zwar über eine längere Zeit. Dann hatten wir keinen Kirschbaum mehr im Garten, weil der abgeholzt wurde. Der hat schlechte Früchte und hat irgendwann gar keine Früchte mehr gebracht. Und es wurde ein schlechter Baum. Und so zeigt sich an den Früchten letztendlich, was in einem steckt. Und ich habe überlegt, was sind das eigentlich so für Früchte? Und es geht, ne? So, also das ist schon mal eine Mango, das wisst ihr. Aber was sind eigentlich die Feigen? Was sind die Feigen oder die Trauben, die Jesus in diesem Beispiel meint? Und Ich habe im Lexikon nachgeguckt, was sind eigentlich Früchte? Also ich weiß, was eine Frucht ist, aber was ist das nochmal so, was es allgemein aussagt? Und da stand, die Frucht ist ganz allgemein die höchste Entwicklungsstufe aller organischen Lebewesen, die allein die Fähigkeit der Erzeugung neuen Lebens in sich trägt. Also ohne Frucht kein Wachstum, das habe ich im Bio gelernt. Ohne Frucht gibt es kein Wachstum. Und das ist ja das letztendlich, worum es geht. Wir wollen wachsen im Glauben, wir wollen wachsen in der Nachfolge und in dem Abenteuer Jüngerschaft wachsen. Und dazu brauchen wir Frucht. Und Frucht bezieht sich dann auf unser Leben, auf unseren Charakter, unser Handeln und unser Reden. Und dass das alles immer mehr verändert wird zu einem Menschen, wie Jesus ihn eigentlich haben will. Zu einem Menschen, der in einer engen Beziehung zu Jesus lebt. Und in Galater 5, das ist eine total bekannte Stelle, aber die ist einfach, die passt natürlich in dem Zusammenhang, da wird die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Und da werden ganz viele Früchte genannt, da werden die ganzen Trauben genannt, also da wird die Liebe genannt, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die der Heilige Geist bewirkt. Das sind die Früchte, die in einem Leben sichtbar werden, das von Jesus verändert wird. Und ein falscher Prophet, der hat vielleicht hat er manche dieser Früchte, aber er hat nicht alle diese Früchte. Und an den Früchten wird man erkennen, ob es ein falscher Prophet ist oder nicht. Und ob dieser Mensch ein Vorbild ist im Glauben und ob er hilft, anderen selber zu wachsen. Ob er Frucht bringt, so dass andere auch wachsen können. Und als ich das geschrieben habe und überlegt habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen kritisch, weil jetzt stehe ich hier und wenn ihr mir hinterher gesagt, ja, also von deiner Predigt habe ich jetzt nichts mitgenommen, dann habe ich echt ein Problem. Das ist eine krasse Aufgabe, eine krasse Verantwortung für Lehrer, für alle die, die Gottes Wort weitergeben. Bringen wir mit dem, was wir tun, wirklich Frucht? Aber noch eine viel größere Aufgabe ist es für euch, dass ihr euch selbst prüft. Leben wir in der Nachfolge? Bringen wir Früchte? Bringen wir Früchte, lassen wir uns vom Heiligen Geist verändern. Oder täuschen wir uns und berufen uns auf unsere Leistung, auf das, was wir für Gott alles Gutes tun, was auch gut aussieht, aber das letztendlich nur für uns selber dient. Und ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen, die wir haben, um wirklich zu wachsen oder die damit verbunden sind. Denn wir können Gottes Willen nur tun, wenn wir ihn kennen, wenn wir Gottes Willen kennen. Ist irgendwie logisch, sonst wird es schwierig. Und dazu müssen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, auch irgendwie logisch. Und wenn wir dann irgendwie nur sonntags in der Predigt uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann sind das nur 52 Sonntage im Jahr, von denen wir noch, XY weg sind. Das ist nicht besonders viel. Wie will man da Gottes Willen wirklich kennen. Ich will jetzt niemanden unter Druck setzen und ich fand das immer ganz schlimm selber. So als Kind habe ich sehr viel gehört zu diesem, man muss Bibel lesen und am besten morgens gleich nach dem Aufstehen. Ich mag das nicht, da bin ich noch viel zu müde. Aber ich weiß, dass ich Gottes Willen kennenlernen will. Ich will immer mehr von Gott verstehen, immer mehr verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Und dazu muss ich mich mit seinem Wort beschäftigen. Und das ist eine Herausforderung, weil manchmal ist es wirklich schwer und manchmal ist es auch gar nicht so angenehm, weil es echt Texte gibt, die haben es in sich. Aber es lohnt sich. Und ich möchte euch Mut machen, einfach euch immer wieder Zeit zu nehmen. Zeit, um selber nachzulesen. Vielleicht erzähle ich euch auch heute voll den Müll und ihr müsst es nochmal überprüfen. Es ist ein großer Schatz, den wir haben und ein großer Gewinn, wenn wir Gottes Willen kennen. Aber es ist natürlich noch eine andere Herausforderung, denn das Kennen allein reicht natürlich nicht. Denn Jesus sagt ja auch nicht in diesem Vers, jeder, der meinen Willen gehört hat, der kommt ins Himmelreich, sondern jeder, der meinen Willen tut. Und ganz ehrlich, das ist noch eine viel größere Herausforderung, als Gottes Willen zu kennen, ist natürlich den zu tun. Denn manchmal gefällt uns Gottes Wille nicht. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott will vielleicht doch nicht das Beste für unser Leben. So wie Christian das eben gesagt hat, ne? Wir beten und wir haben vielleicht ganz andere Vorstellungen davon, wie Gott eigentlich handeln müsste. Aber Gott weiß, was gut für uns ist. Gott, unser Schöpfer, weiß, was gut für uns ist. Er weiß, was das Beste für uns ist. Und es gibt irgendwie keinen Sinn zu sagen, ich weiß zwar, dass Gott von mir will, dass ich vielleicht meinen Umgang mit Finanzen, mit meiner Zeit, mit meinen Beziehungen ändere. Ich weiß das zwar, aber ich mache das nicht. Weil ich glaube, ich weiß es besser als Gott. Es gibt wenig Sinn. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir, glaube ich, immer wieder stehen. Und das ist die Herausforderung, die das Abenteuer Jüngerschaft mit sich bringt. Und das ist auch eine Herausforderung, die echt hoch ist. Jesus setzt einen hohen Maßstab in der Bergpredigt, wie Jüngerschaft aussehen soll. Und ganz schnell kann man dazu den Punkt sagen, kriege ich eh nicht hin. Also das ist so hoch, die Messlatte, schaffe ich auf keinen Fall. Wie gut ist es, dass wir das nicht alleine machen müssen. Wenn unser Herr wirklich bedeutet, dass Jesus entscheidet, was in unserem Leben passiert, dann haben wir den Heiligen Geist und der wird uns zeigen, was dran ist. Der wird uns helfen. Und das Coole ist, wenn wir Jesus immer mehr kennenlernen, dann kennt er uns auch. Wenn wir Jesus kennen, dann kennt er uns auch. Und dann wird das nicht passieren, dass Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und wir dürfen aus der Gnade heraus das alles tun. Wir dürfen aus der Gnade heraus wachsen und nicht aus einer Pflicht oder weil wir müssen, weil da haben wir ohnehin keine Chance. Die Messlatte ist viel zu hoch. Das schafft keiner von uns. Keiner. Aber Paulus gibt den Korinthern einen tollen Zuspruch und den möchte ich euch auch mitgeben. Doch der Herr hat zu mir gesagt, sagt Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ich alleine kann niemals diesen Anspruch gerecht werden, was Nachfolge bedeutet, was das Abenteuer Jüngerschaft mit sich bringt. Aber ich weiß, dass ich aus der Gnade heraus verändert werden darf. Ich weiß, dass ich aus Gnade heraus gerettet werde und dass der Heilige Geist in mir lebt und immer wieder Veränderung bringt und Frucht bringt. Und dann ist die Frage, was kommt am Ende dabei raus? Einfach Gnade. Wir sind aus Gnade gerettet. Und es liegt nicht in unserer Hand, was mit uns passiert und wie wir uns verändern, liegt nur so weit in unserer Hand, wie wir den Heiligen Geist dazulassen, dass er uns verändert. Und ich glaube, das macht so das Abenteuer Jüngerschaft aus. Es ist eine große Herausforderung, aber wie genial ist es, dass wir das nicht alleine machen dürfen, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und dass er uns immer wieder sagt, Jesus hat schon alles geleistet, Jesus hat schon alles bezahlt, du musst nur noch glauben, dass ich dich errettet habe. Amen.